Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein reicher Geschäftsmann lässt sich mit seiner Limousine durch die Gegend chauffieren und auf einmal entdeckt er am Wegrand einen Mann, der Gras isst. Verwirrt befiehlt er dem Chauffeur, dem Fahrer, den Wagen anzuhalten. Er steigt aus und er geht dorthin und sagt: Was machen Sie hier? Warum essen Sie Gras? Wir haben kein Geld, um etwas zum Essen zu kaufen, sagt der Mann. Wir müssen Gras essen. Antwortet dieser Geschäftsmann: Wenn das so ist, dann kommen Sie mit zu meinem Haus. Ich gebe Ihnen was zu essen. Oh, das ist zu gütig, lieber Herr. Aber ich habe noch eine Frau und 5 Kinder, die stehen da drüben. Ja, bringen Sie sie mit, sagt der Geschäftsmann. Und dann quetschen sie sich alle, die ganze Familie, in die Limousine. Und während der Fahrt wendet sich nochmal der arme Typ an den Geschäftsmann und sagt: Also vielen Dank, dass Sie uns mitnehmen. Sie machen uns so eine große Freude. Und gerührt sagt dann der Geschäftsmann: Das mache ich doch gerne. Es wird euch bei mir gefallen. Das Gras in meinem Garten steht nämlich 30 Zentimeter hoch. Liebe Gemeinde, Lachen befreit. Lachen Sie ruhig. Lachen befreit, auch wenn es in diesem Fall für die Familie wenig zu lachen gab. Aber so ist es. Ja, wir freuen uns am Witz, wir freuen uns an der Komik, an lustigen Dingen. Auch wenn wir wissen, dass natürlich manchmal Lachen nur eine oberflächliche Belustigung ist. Und Lachen kann ja sogar was Schlechtes sein, ja, dann, wenn es darum geht, andere auszulachen. Aber meistens, so möchte ich mal sagen, hat Lachen was mit Freude zu tun. Oder es führt hin zur Freude. Und der Kirchenvater Augustin, der hat mal gesagt, die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Freude ist Nahrung für die Seele. Wenn es der Seele gut geht, wenn die Seele fröhlich ist, dann tut das auch dem Körper gut. Und es hat mal jemand was gesagt, und das finde ich einen sehr weisen Satz. Er hat gesagt: Wer Geld verliert, verliert etwas. Wer einen Freund verliert, verliert viel. Wer die Freude verliert, verliert alles. Wer Geld verliert, verliert etwas. Wer einen Freund verliert, viel. Aber wer die Freude verliert, verliert alles. Und deswegen ist ja immer diese Frage, wie finden wir zur Freude? Wie entdecken wir die Freude, wenn wir sie verloren haben vielleicht? Dann müssen wir handeln. Und da können wir in der Bibel lernen, und zwar heute Morgen ganz speziell von dem Prediger Esra. Wir haben es vorhin gehört, diese Schriftlesung aus dem Buch Nehemia. Und zwar eine Situation, wo den Menschen gar nicht zum Lachen war. Die sind zurückgekommen aus der Verbannung aus Babylon, zurück nach Jerusalem. Und da lag alles in Schutt und Asche. Der Tempel, die Häuser, die Stadtmauer, alles kaputt. Und dann haben sie unter der Anführung von Nehemia wieder angefangen aufzubauen. Und da war viel Flickschusterei dabei bei diesem Aufbau. Da gab es viele Probleme. Es gab Hindernisse, es gab Anfeindungen. War nicht einfach. Und jetzt kommen die zusammen und Esra, ihr Prediger, der ergreift das Wort. Aber die Menschen, sie sind da, obwohl sie schon einiges geschafft haben, aber immer noch unter diesem Eindruck der Traurigkeit. Da ist mehr Trauer als Freude. Sie erkennen viele Feinde ringsumher. Und jetzt macht der Esra nicht den Fehler, den viele machen. Esra versucht jetzt nicht mit einer Unterhaltungsshow sozusagen die Leute für 2 Stunden von ihrem Elend abzulenken. Er gibt auch nicht irgendwelche platten Parolen aus, Kopf hoch, schlimmer wird's nimmer. Sondern dieser Esra, das ist ein Tröster in der Bibel fundiert, verwurzelt. Und jetzt sagt dieser in der Bibel verwurzelte Prediger etwas Ungeheures. Er erteilt nämlich den Trauergeistern, die da herrschen, Platzverbot. Weicht ihr Trauergeister. Und dann redet er von der Freude. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude, was ist das eigentlich? Freude, man kann sagen, es ist ein intensives, inneres, positives Empfinden auf etwas Gutes, das uns widerfährt. Das ist so, wie wenn das Herz einen Hüpfer macht vor Freude, was uns überrascht. Eine Freude, das Kribbeln im Bauch, das lässt die Jalousien unserer Seele aufgehen. Und es gibt viele Gründe für die Freude, wie natürlich auch Gründe für das Gegenstück, für die Trauer, ist klar. Bei der Freude, da denken wir in der Regel vielleicht zunächst an äußere Dinge, die uns fröhlich machen und freudig stimmen. Und das ist keineswegs zu verachten. Wenn man einen schönen Tag erlebt, einen sonnigen Tag, oder wenn man eine Klassenarbeit zurückkriegt, eine gute Note, freut einer. Manche freut vielleicht auch der Klassenerhalt des VfB. Oder eine gute Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen. Aber natürlich auch die größeren Dinge, eine bestandene Führerscheinprüfung, das Abi, die bevorstehende Hochzeit, die Geburt eines Kindes, Enkelkindes oder eine gut überstandene Operation. Es gibt so viele Dinge. Und dann freuen wir uns. Aber natürlich gibt es eben auch diese anderen Dinge für das Gegenstück, für die Trauer, für die Sorge, den Kummer. Und die sind gar nicht in der Regel so harmlos. Wenn die Gesundheit Probleme macht. Oder wenn man merkt, eine Beziehung, eine Ehe ist gefährdet. Oder man hat den Eindruck, es wird alles zu viel. Zu viel Arbeit. Manchmal aber auch das Gegenstück, Unterforderung, zu wenig. Oder die Angst vor dem Alleinsein, vor dem, was kommt. Und so ist es ja in unserem Leben, dass dieser Pegelstand ja immer so geht. Mal auf und mal ab. Rauf und runter, Freude und Kummer. Mal mehr Freude, mal mehr Kummer. Das Gute bleibt nicht immer, das Schwere auch nicht. Es geht immer so hin und her. Und all das spielt sich ja genauso auch in unserem Leben ab. Im Leben von Menschen, die zu Gott gehören, die an Jesus glauben. Jetzt spricht aber dieser Esra nicht von der gewöhnlichen Freude, wenn er sozusagen den Kummer vor die Tür weist und der Freude die Tür öffnet, sondern anscheinend spricht dieser Esra von einer Freude, die enorm unempfindlich ist. Eine Freude, die sowas ist wie so eine Windregenjacke, wo das abperlt, die unzerstörbar scheint, die eine Freude, die nicht einmal kapituliert vor dem Schmerz, eine Freude, die, so könnte man sagen, in der Nacht noch leuchtet. Denn die äußeren Umstände, die waren ja nicht wirklich berauschend, trotzdem, was schon aufgebaut war. Und trotzdem sagt Nehemia und vor allem eben der Esra, sagt er zu den Leuten, Leute, schaut nicht auf die Trümmer, schaut nicht auf die Bruchstücke, schaut nicht auf das, hört auf zu lamentieren und resignieren. Hört auf. Die Freude steht für euch bereit. Und diese Freude, die macht euch stark. Dann kann man nicht sagen, ja gut, aber wie soll das gehen? Hängt das denn nicht viel mehr von dem Typ ab, dem Typ Mensch? Es gibt Leute, da hat die Freude leichter. Es sind einfach so sonnige Gemüter, sonnige Typen. Und die anderen, das sind eher so diese Nachdenklichen, die es schwerer haben, melancholisches Gemüt haben. Kann jeder diese Freude entdecken, diese Freude, die stark macht? Nehemia und Esra sind davon überzeugt. Und wenn man diesen Abschnitt liest, in Ruhe nochmal liest, Nehemia 8, dann kann man vier Schritte entdecken, vier Schritte zur Freude. Und zwar kommen, hören, reagieren und feiern.
Das erste ist, der erste Schritt ist kommen. Das ist ganz erstaunlich, aus allen Richtungen strömen da die Leute herbei nach Jerusalem. Und die strömen nicht herbei, Leute, weil ein Möbelmarkt aufgemacht hat oder weil eine neue Kneipe offen ist oder weil die Gartenschau begonnen hat. Sondern die kommen zum Gottesdienst. Open-Air-Gottesdienst und auf freiem Himmel. Die kommen zum Gottesdienst und zwar, sie kommen nicht einfach nur so, sondern sie haben eine Erwartung. Wir wollen Gottes Wort hören, sagen sie. Sie erwarten keine Show, sie erwarten nicht irgendwie, was weiß ich, ein tolles Programm, sondern sie sagen, wir wollen Gottes Wort hören. Und dann stehen die da. Tausende stehen da auf dieser Festwiese am Wassertor und Esra liest vor aus der Heiligen Schrift, erklärt. Und das, was da geschieht, liebe Gemeinde, das ist nichts weniger als eine Erweckung. Und was war der äußere Anlass für die Erweckung? Der äußere Anlass war zunächst einmal die Erfahrungen, die sie gemacht haben als Mitarbeiter im Auftrag Gottes. Nehemia hat gesagt, Gott hat mir gesagt, wir sollen wieder aufbauen. Jetzt packt an. Und jeder hat mitgearbeitet, damit die Mauer aufgebaut ist. Sie haben mitgearbeitet. Es gab Probleme, es gab Schwierigkeiten, aber sie haben Gottes Hilfe in dem Dienst für Gott erlebt. Das war das Erste, was sie innerlich vorbereitet hat. Erfahrungen mit Gott im Dienst für Gott. Die Erfahrungen, das war eine geistliche, inspirierende Erfahrung. Und das heißt für uns, wenn unser Glaube lebendig werden soll, unser Glaube stark werden soll, unser Glaube wieder Feuer fangen will, dann ist es gar nicht schlecht, einfach mal für Gott was zu tun, mitzuarbeiten. Da, wo wir das können, an unserem Platz. Schlicht das tun, was Gott von uns möchte. Und dann sind die Menschen da. Einfach da. Das heißt, es versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann, wie ein Mensch. Das war natürlich eine Entscheidung von den Leuten, von jedem Einzelnen, von jeder Familie. Wir gehen hin. Da gehen wir heute hin. Ich gehe hin zum Gottesdienst. Ich bin dabei, wenn die Gemeinde jetzt sich trifft. Ich bin dabei, wenn wir auf Gottes Wort hören. Ich bin dabei. Entscheidung. Ich bin dabei, wenn der Frauenkreis sich trifft. Ich bin dabei, wenn der Hauskreis sich trifft. Ich bin dabei, wenn der Jugendkreis trifft. Aber dann gehört natürlich vor allem ein Faktor, und das ist der entscheidende Faktor. Erweckung ist bei all den äußeren Dingen immer natürlich ein Geschehen Gottes und ein Geschenk. Und das heißt, der lebendig machende Geist Gottes, der weht, wann und wo er will. Das kann man nicht planen, das kann man nicht organisieren. Und trotzdem, obwohl wir das wissen, man kann das nicht planen, nicht machen, nicht organisieren, trotzdem ist es so, der erste Schritt zur Freude ist das Kommen. Ich muss kommen. Ich muss mich entscheiden für die Gemeinde, ich muss mich entscheiden für die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Das ist meine, es ist eure Entscheidung, jeden Sonntag, unter der Woche, eure Entscheidung, ich muss kommen. Und der zweite Schritt zur Freude ist das Hören. Eine geistliche Erneuerung, ein geistlicher Aufbruch geschieht immer nur durch das Wort Gottes. Und deswegen steht auch dort das Wort Gottes im Zentrum. Und da werden zunächst die äußeren Bedingungen geschaffen, dass alle das Wort Gottes gut hören können. Esra lässt eine hölzerne Kanzel bauen. Also, dass wir eine Kanzel hier haben, das ist nicht erst eine Erfindung von irgendwelchen späteren Leuten. Das hat schon der Esra gemerkt. Wenn ich da auf einer Kanzel stehe, dann sehen die Leute mich und ich kann besser zu ihnen reden. Und dann geht's los. Es heißt dort von Sonnenaufgang bis Mittag. Was heißt das in Klammern? Lange Predigten sind biblisch, liebe Gemeinde. Aber keine Angst. Der Esra liest immer wieder einen Abschnitt vor und dann gehen die Mitarbeiter dort zu den Leuten und erklären ihnen das. Was ihm das auch verstehen, es heißt extra, sie legen das Buch des Gesetzes klar und verständlich aus. Und dann hören die Leute zu, konzentriert, stundenlang, keiner wird müde. Und keiner sagt, spätestens um 11 muss fertig sein, weil ich muss noch kochen. Aber natürlich gehört zum Hören noch was anderes, das Verstehen, das Aufnehmen. Das heißt, die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Das wissen wir alle, ich kann so und so zuhören. Ich kann physisch da sein, ja, mein Körper sitzt hier, aber in Gedanken bin ich ganz woanders. In Gedanken bin ich zu Hause, beim Hobby, heute Nachmittag, wenn die Verwandten kommen, morgen, was in der Firma läuft. Ich kann ja so und so hören im Gottesdienst. Oder ich kann auch selektiv hören, dass ich immer nur gucke, ja, was wird gesagt, was macht mir jetzt gerade Mut, was tut mir gut und alles andere blenden wir mal weg. Auf dem Weg zur Freude braucht es eine innere Einstellung, die sagt, Herr, ich will hören. Herr, öffne du mir die Ohren. Wenn wir mit den Konfirmanden als immer den Gottesdienstablauf so durchgehen, dann fängt es immer ganz am Anfang nach dem Orgel oder Musikvorspiel an, da heißt es in der Ablauf Rüstgebet. Und da sage ich, das ist, wenn die Leute im Gottesdienst reinkommen und sie stehen an der Bank und bevor sie hinsitzen, sprechen sie ein Gebet. Ja, was beten die da? Herr, ich will hören. Öffne meine Ohren, öffne mein Herz. Schenk mir, dass ich heute auf dein Wort hören kann. Dass wir das erleben, was Jesaja sagt, Gott, der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Kommen und hören, das ist der erste Weg zur Freude. Und jetzt kommt der dritte Schritt zur Freude, das ist reagieren. Denn jetzt passiert etwas. Als dieser Esra liest aus dem Wort Gottes, passiert es etwas, dass nämlich den Ersten die Tränen über die Backen laufen. Und dann weinen auch die in der vierten Reihe. Und dann weinen die ganz hinten. Und nach einer ganzen Weile strömen die Tränen nur noch so. Alles Volk weinte, heißt es. Und das ist jetzt keine Massenpsychose. Das war auch keine Seelenmassage, der hat ja Wort Gottes erklärt und gelesen. Sondern die Leute waren auch nicht gerührt durch ein, was weiß ich, ein ganz besonderes, betroffenes irgendwie Musikprogramm, einfühlsames, was war immer. Sondern allein das Hören auf Gottes Wort hat diese Betroffenheit ausgelöst. Und zwar warum? Weil sie gemerkt haben, dieses Wort Gottes ist ein Spiegel. Und da haben sie ihr Leben gesehen und sie haben gelesen, gehört, was die Bibel sagt. Und dann sagen sie, Leute, wo sind wir eigentlich hingekommen? Sie hören nämlich jetzt in der Bibel, wie das Leben aussehen sollte nach Gottes Willen. Dass wir Gott ehren und lieben sollen. Keinen anderen Götter haben. Dass wir einen Tag in der Woche für Gott reservieren. Dass wir dass die Kinder geliebt und umsorgt werden, dass die Ehen geheiligt werden, dass man die alten Menschen nicht sich selbst überlässt, dass keiner fürchten muss, der andere nimmt mir was weg, dass man nur das redet, was wahr ist und dass man die Fremden freundlich aufnimmt und dass die Armen bedacht werden. Und dass jeder dankbar ist für das, was Gott ihm schenkt. Und dass er nicht neidisch schaut in den Nachbarsgarten. So sollte es sein. So könnte es sein, aber sie merken, so ist es nicht. Sie haben es vergeigt, wie man so schön sagt. Und zwar meilenweit sind sie von dem entfernt, was das Wort Gottes sagt. Und sie merken, wir sind so weit weg von dem, was da steht. Es ist zum Heulen. Und sie heulen. Und was tut jetzt der Prediger? Ruft er jetzt eine Fastenwoche aus oder sagt er, wir müssen jetzt alle Sack in Asche gehen? Jetzt kommt wieder was ganz Verrücktes. Der Esra sagt, seid nicht bekümmert, freut euch vielmehr über den Herrn. Ja, wie denn das? Warum? Weil der Herr euch nicht verwirft, weil der Herr euch nicht verstößt. weil er eure Tränen sieht und weil er sich freut, wo ihr Dinge erkennt und wo ihr merkt, das stimmt nicht und wo ihr die Dinge vor Gott aussprecht und wo ihr umkehrt. Freut euch über den Herrn, weil er euch vergibt. Das ist der Weg zur Freude. Das Volk hört, es sieht den schmerzlichen Abstand zwischen dem eigentlichen Leben und dem, was Gottes Wort sagt. Aber sie dürfen sich freuen, weil Gott vergibt. Und das geht auch durch die ganze Bibel durch. Es ist wie ein roter Faden. Der Finanzminister aus Äthiopien, der in Jerusalem die Bibelteile gekauft hat, wo der da auf dem Rückweg war und der Philippus ihm dann das erklärt und er erkennt, Christus ist das Lamm Gottes, das unsere Sünde getragen hat. Jesus nimmt die Sünde weg. Da hat er dann gesagt, lass mich, ich will getauft werden. Und diese Geschichte endet dort mit dem einen Satz, er zog seine Straße fröhlich. Fröhlich. Oder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ganz weit weggekommen von dem, was Gott gesagt hat. Aber umgekehrt, Buße getan, zurückgegangen. Und dann heißt es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Die Freude wird groß, wenn ich erkenne, ich bin eigentlich meilenweit weg von dem, was Gott möchte. Aber Gott verdammt mich nicht. Gott wendet sich nicht ab, sondern Gott sagt, komm her. Ich heile deine Wunden, ich vergib dir deine Sünde, ich rette dich, ich nehme dich an. Freude. Aber die Reaktion auf das Wort Gottes besteht jetzt nicht nur darin, an dieser Selbsterkenntnis und in der Freude über das, was Gott tut und das Gott vergibt, sondern auch in konkreten Schritten. Wenn man weiterliest, Nehemia 8, wird nämlich deutlich, dass die Leute jetzt das, was sie gehört haben aus der Schrift, versuchen jetzt umzusetzen. Das, was sie in der Bibel erkannt haben, fangen sie an umzusetzen. Und eine wichtige Sache war, dass sie jetzt auf einmal sagen, ach du liebe Zeit, da heißt doch eigentlich als Erinnerung, wir sollen immer dieses Laubhüttenfest feiern. Das haben wir seit Generationen nicht mehr gemacht. Und dann wird erzählt, dass sie seit der Zeit Josuas nun das erste Mal wieder sagen, wir feiern wieder solch ein kirchliches Fest, würden wir sagen. Laubhüttenfest, das feiern wir jetzt wieder, das machen wir. Da entsteht Freude. Es entsteht Freude, wenn wir das tun, was Gott uns zeigt. Und das ist bei jedem was anderes. Wenn wir auf Gottes Wort offen hören, dann erkennen wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendwas, was Gott uns sagen möchte und zeigen möchte. Und wenn wir das tun, dann schenkt das Freude. Und das ist wie ein Kreislauf des Segens, dass ich mich freuen darf. Ich freue mich an dem Herrn, an seiner Gnade, an seiner Barmherzigkeit. Und aus dieser Freude heraus, aus Dankbarkeit, mache ich etwas für den Herrn. Und dann entsteht wieder etwas, wo wieder Freude entsteht. Und daraus kommt Kraft auch für mich. Kommen, hören, reagieren. Das sind die ersten drei Schritte auf dem Weg zur Freude. Und jetzt kommt der vierte Schritt. Das ist nämlich feiern. Der zentrale Satz, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, kann man noch ein bisschen anders übersetzen. Und dann heißt der Satz nämlich so, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Burg, eure Schutzburg, eure Trutzburg. Der Ort der Geborgenheit, in der Gefahr, der Zufluchtsort, wo du hingehen darfst, wenn es ganz dick kommt. Da bist du willkommen, egal wie die äußeren Umstände aussehen. Die Freude am Herrn steht dir immer offen. Egal wie deine seelische Verfassung ist, die Freude am Herrn birgt dich. Und diese Freude, die uns hier schon auf der Erde geschenkt wird, die ist ja ein Hinweis darauf, auf die Freude, die uns erwartet einmal im Himmel. Und das ist ja auch nicht sozusagen zufällig, dass vor allem auch im Neuen Testament der Himmel immer ganz oft mit einer Feier verglichen wird. Hochzeitsfeier, an einer langen Tafel sitzen und feiern. Da wird gegessen und getrunken. Und das heißt, und damit macht jetzt auch dieser Esra etwas deutlich, wenn wir hier sozusagen in dieser Welt im Niedrigen schon essen und trinken und feiern, dann ist das eine ganz klitzekleine Vorfeier von dem, was wartet. Wie mache ich also der Freude in meinem Leben die Tür auf? Esra sagt, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke und jetzt kommt's, deckt die Tische. Esst und trinkt. Und jetzt wird das Geistliche ganz leiblich. Fette Speisen, süße Getränke und teilt mit denen, die nichts mitgebracht haben. Dann wird ein Riesenfest gefeiert in Jerusalem. Die ganzen Leute auf den Beinen. Und die großen Lehrer des geistlichen Trainings haben gewusst, ja, Essen und Trinken hält Freude und Seele beisammen. Gemeinschaft tut gut. Gute Musik, Spiel, Tanz, sitz nicht griesgrämig in deinem Zimmer, komm zusammen, esst und trinkt. Und alle Diätberater und alle Cholesterinexperten müssen jetzt ganz tapfer sein. Fette Speisen, süße Getränke, Käsekuchen, sage ich da, Himbeereis, mit oder ohne Sahne, natürlich mit. Davor ein deftiges Steak, ah, nicht nur eins. Und bitte keine Cola Light. Außerdem den besten Wein und davon nicht zu wenig. Liebe Gemeinde, wie kehrt Freude ein in ein kompliziertes Leben? Wie kehrt Freude ein in ein Leben, das Risse hat, in ein Leben, das vielleicht sogar in Trümmern liegt? Wie öffne ich mein Leben einer Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen und der seelischen Veranlagung? Nochmal zur Erinnerung. Erstens, indem wir kommen, zur Gemeinde kommen, zum Gottesdienst kommen, kommen. Zweitens, indem wir auf Gottes Wort hören, dass wir mit Erwartung kommen, dass wir sagen, Herr, rede heute zu mir, gib mir das mit, was ich heute brauche. Hören. Drittens, reagieren. Dass wenn ich an irgendeiner Stelle etwas erkenne, dass ich das auch umsetze und tue. Esra sagt, freu dich über den Herrn, vielleicht unter Tränen, denn er vergibt dir. Freu dich in der Nähe des Herrn, er ist wie eine Trutzburg. Aber deswegen viertens, ess und trink und feiere, was kommt. Und zum Schluss will ich euch eine Hausaufgabe mitgeben, und zwar über etwas nachzudenken. Denkt mal darüber nach, wie wäre das, wenn wir Menschen würden, deren Frömmigkeit durch Freude bestimmt wird. Durch diese Freude, von der Nehemia spricht und Esra. Wie wäre das, wenn unsere Gemeinde bekannt würde für die Freude, die man hier lebt, in guten wie in schweren Tagen? Und wenn ihr einstimmt, dann ruft es einander zu. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lasst uns das gemeinsam laut sagen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.